Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Anna Sauerbrei. Sie leitet das Ressort Meinung Causa des Berliner Tagesspiegels, ist auch Mitglied der Chefredaktion. Hallo, Frau Sauerbrei.
Hallo, guten Tag.
Angela Merkel hat gestern zu uns gesprochen. Das ist hier, was sie gesagt hat.
Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst.
Sie meint die Corona-Krise. Nehmen Sie es ernst, Frau Sauerbrei?
Ja, doch, sehr.
Waren Sie unterwegs in den letzten Tagen mit den Kindern? Sie haben ja Kinder, die jetzt keine Schule haben.
Ja, ich war gestern mit meinem Sohn, der ist 6, im Park hier direkt vorm Funkhaus. Da waren schon noch sehr viele Leute unterwegs, da waren auch die Spielplätze voll. Wir haben uns einen Ball mitgenommen, ein bisschen auf der Wiese gekickt.
Und wie haben Sie sich dabei gefühlt? Ich meine, die Idee ist ja, dass man sich eben nicht mehr draußen trifft.
Ich hoffe einfach, dass wenn man den Sicherheitsabstand von 2 Metern zu anderen Personen einhält.
Wir haben ist Ihnen das gelungen? Gesprochen.
Ja, es ist schwierig. Gestern war ja ein sehr schöner Tag in Berlin. Es war richtig frühlingshaft warm und es war natürlich schon fast schwierig, auch auf der Wiese ein Plätzchen zu finden, wo man den anderen Leuten nicht zu nahe gekommen ist. Aber ich hoffe einfach, dass es uns gelungen ist.
Ja, klar. Das hoffe ich auch. Wir werden über dieses Thema Ausgangssperre sprechen in dieser Stunde natürlich nochmal, weil viele Menschen gestern tatsächlich in Berlin das schöne Wetter so genutzt haben, wie Sie es jetzt beschreiben. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so eine gute Idee war. Aber wir sprechen auch noch mal über die Rede von Angela Merkel, der Bundeskanzlerin, die Frage, ob sie den richtigen Ton gefunden hat. Angst ist sicherlich ein schlechter Ratgeber, aber vielleicht müssen wir Vorsicht walten lassen, Umsicht walten lassen. Die Bundeskanzlerin hat gestern an uns alle appelliert, die verfügten Einschränkungen wirklich zu befolgen. Es ist ernst, hat sie gesagt, das haben wir eben schon gehört. Aber sie glaube daran, dass wir es schaffen, wenn wir solidarisch sind.
Seit der deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg, gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt.
Es geht also um die Corona-Krise. Ist sie eine gute Krisenkanzlerin jetzt auch mit dieser Rede, Frau Sauerbrei?
Also die Rede war schon sehr eindrücklich und ich glaube, sie hat genau den richtigen Ton getroffen. Da hat man vielleicht auch ein bisschen gemerkt, dass sie Krise kann. Das ist jetzt die nächste große Krise, nachdem sie die Finanzkrise gemanagt hat, die Krise um die Annexion der Krim und der Ukraine. Aber ich glaube, diesmal ist es noch was anderes, weil es eben tatsächlich, wie sie ja auch gesagt hat, die Mitarbeit eines jeden fordert. Deswegen auch nochmal anders als die Migrationskrise, die wir 2015 hatten.
Also solidarisch sollen wir sein, gemeinsam dafür sorgen, dass die Kurve der Neuansteckungen, der Fallzahlen sich abflacht.
Genau, und das ist so ein typisches Kooperationsproblem, das wir jetzt als Gesellschaft haben, dass es tatsächlich auf jeden Einzelnen ankommt und dass Politik natürlich ein Stück mithelfen kann, diese Kooperation wirklich herzustellen. Denn es kann ja schon sein, dass einer Einzelner reicht, der als Superspreader, als Superverbreiter des Virus eine große Anzahl anderer ansteckt und ein Loch sozusagen in das kollektive Immunsystem reißt. Und das zu verhindern, deswegen hat sie gestern diese Ansprache gehalten und ich glaube, da tatsächlich auch wirklich gut und eindringlich gesprochen und viele Menschen erreicht.
Also Abstand halten, darum geht's. Das tun wir hier im Studio für ältere Menschen, sorgen, einkaufen gehen. Insgesamt eher zu Hause bleiben. Hier am Tisch steht jetzt auch Kirsten Lemke aus unserer Redaktion, aus der Studio 9 Redaktion. Welche sind denn die aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts?
Stand Mitternacht waren dem Robert-Koch-Institut 10.999 Fälle von Corona-Erkrankungen, also nachgewiesene Erkrankungen, gemeldet. Und das sind 2.801 mehr als gestern. Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. 10.999, ein Plus von 2.801. Und es sind derzeit 20 Menschen gestorben.
Der bayerische Ministerpräsident Herr Söder hat im Bayerischen Landtag eine Regierungserklärung abgegeben. Der ist ja so der am maßnahmenstärksten im Moment reagiert. Seit Dienstag gilt der Katastrophenfall in Bayern. Wie hat sich denn das auf diese Sitzung im Bayerischen Landtag ausgewirkt?
Das war ganz interessant. Es war nur ein Fünftel der Abgeordneten anwesend. Die Fraktionen haben sich vorher geeinigt, dass sie wirklich den Mehrheitsverhältnissen entsprechend die Abgeordneten hinschicken. Alle anderen konnten dann per Live-Übertragung das Ganze verfolgen. Und sie haben sich auch vorher geeinigt, dass keiner die Beschlussfähigkeit anzweifelt. Und so wird man wohl jetzt versuchen, über die nächsten Wochen zu kommen. Und die Frage ist ja auch, ob das möglicherweise eine Blaupause ist für den Bundestag. Der plant ja immer noch, nächste Woche zu sitzen.
Mal sehen, ob das stattfinden kann. Frau Sauerbrei, was denken Sie?
Ich bin da selber ein bisschen zerrissen, was den Bundestag angeht. Einerseits könnte der Bundestag ja auch zu so einer Art Superspreader werden. Die Wahlkreise sind nun mal eben so verteilt, dass sie sehr gleichmäßig über Deutschland verteilt sind. Die Abgeordneten sind jeweils eine Woche in Berlin, kommen da auch in relativ engem Raum zusammen. Natürlich sind auch viele Mitarbeiter jetzt schon im Homeoffice, aber die Abgeordneten selbst müssten dann im Plenum sein. Und dann gehen sie zurück, verteilen sich sehr gleichmäßig über Deutschland und könnten natürlich dort auch das Virus übertragen. Weil man noch sagen muss, es ist auch viele Abgeordnete ja damit sehr verantwortungsvoll umgehen, viele Termine abgesagt wurden. Sie versuchen auch möglichst wenig Kontakt zur Bevölkerung zu haben. Bürgersprechstunden werden telefonisch oder per Video abgehalten. Und ich denke, es ist schon auch ein Signal, dass die Funktionsfähigkeit des Landes weiter gegeben ist. Von daher bei mir im Moment die Tendenz zu sagen, ja, der Bundestag sollte weiter tagen, sollte diese Verantwortung und Repräsentation auch weiter wahrnehmen. Zumal wenn jetzt weitere, vielleicht sogar drastischere Maßnahmen noch beschlossen werden müssen.
Kirsten Lemke, noch eine andere Frage. Viele Menschen fragen sich jetzt ja gerade, warum denn eigentlich nicht jeder, der bei sich die Symptome entdeckt hat, womöglich das Fieber, womöglich den trockenen Husten, getestet wird. Und da gibt es jetzt eine App der Charité in Berlin. Was hat diese App, was hat es damit auf sich?
Diese App ist so eine Art Fragebogen. Das ist also eine browserbasierte App. Da kann man einen Fragebogen ausfüllen und bekommt dann sofort bestimmte Handlungsanweisungen. Also da sind dann auch Fragen, wie fühlen Sie sich, haben Sie die und die Symptome, waren Sie in den letzten Wochen da und da? Und dann kommen Handlungsanweisungen wie zu Hause bleiben oder zum Arzt gehen oder möglicherweise auch testen lassen. Das ist natürlich keine Diagnose, muss man ganz wichtig sagen, aber das ist vielleicht eine Entscheidungshilfe. Das Ding heißt Cough-App und ist unter coughapp.charité.de zu finden.
Kann man sich dort also runterladen. Was gibt es sonst noch Neues?
Gesundheitsminister Spahn hatte heute insofern gute Nachrichten, als er verkünden konnte, dass heute 10 Millionen Atemschutzmasken nach Deutschland geliefert werden. Die bekommen dann Ärzte, kassenärztliche Vereinigungen oder eben auch die Bundesländer. Also nicht für die allgemeine Bevölkerung, sondern für das Personal, die dringend brauchen, diese Masken. Und dann gibt es noch eine Kleinigkeit. Das ZDF hat gemeldet, dass die Gottesdienstübertragung am vergangenen Sonntag einen erheblichen Zuschauerzuwachs hatte. Es waren 960.000 Zuschauer, sonst sind es im Schnitt 720.000. Also da merkt man, die Suche nach Seelsorge in dieser Situation, die ist schon da.
Ja, wir haben eben auch gehört, es gibt dieses Gebet, das die evangelische Kirche online stellt. Du bist nicht allein, ist das Motto. Eine Person betet immer eine halbe Stunde, sodass das Gebet sich immer fortsetzt. Eine gute Idee, oder, Frau Sauerbrei?
Ja, ich glaube, dass die Menschen, die jetzt zu Hause sind, die womöglich sogar in Quarantäne sind oder die einfach zu Hause sind, weil sie nicht mehr arbeiten können oder sollen, viel Zuspruch brauchen. Und wenn das die Kirchen jetzt leisten können, umso besser.
Umso besser. Anna Sauerbrei an meiner Seite, vielen Dank. Und danke auch an Kirsten Lemke aus unserer Redaktion für die neuesten Zahlen. Positive Botschaften brauchen vor allem auch die Italiener im Moment. In den letzten 24 Stunden, das waren die Zahlen vorhin, sind 475 Menschen am Coronavirus gestorben. Italienische Zeitungen haben geschrieben, selbst in China gab es so viele Opfer nie an einem einzigen Tag, nach allem, was wir wissen. In China gehen die Infektionen aber zurück und in Italien, das ist immerhin die gute Nachricht, stagnieren die Zahlen. Trotzdem oder vielleicht gerade auch deswegen, weil es dort eine Ausgangssperre gibt. Diese Ausgangssperre gibt es in Italien, in Spanien, in Frankreich, in Belgien. In Bayern soll es sie eventuell auch geben. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat für Bayern insgesamt diese Ausgangssperre nicht mehr ausgeschlossen. Er hat gesagt, schön sei das nicht, aber...
Aber wenn sich so viele Menschen nicht freiwillig beschränken, dann bleibt am Ende nur eine bayernweite Ausgangssperre als einziges Instrument, um darauf zu reagieren. Das muss jedem klar sein.
So sagt also Markus Söder. Frau Sauerbrei, wir haben vorhin schon ein kleines bisschen über dieses Thema Ausgangssperre gesprochen. Sie sagen, im Grunde wäre das schwierig oder würden Sie es nicht befürworten?
Auch da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Als Mutter eines Sechsjährigen weiß ich natürlich, dass es sehr, sehr schwierig sein würde mit einem kleinen Kind. Mindestens einen Inkubationszyklus, wenn nicht vielleicht sogar zwei, komplett zu Hause zu bleiben. Ich war von daher persönlich froh, dass wir unter Wahrung aller Vorsichtsmaßnahmen, niemanden anfassen, niemanden zu nahe kommen, gestern in die Sonne konnten. Andererseits sehe ich natürlich, und auch wenn ich jetzt nicht besonders gut in Mathe bin, weiß ich noch so ein bisschen, was Exponentialrechnung ist und dass eben das, was wir heute in Fallzahlen sehen, natürlich nicht dem entspricht, wie es ist. Auch die Experten sagen ja, dass auf einen erfassten Infizierten 8 oder vielleicht sogar 10 weitere Infizierte kommen, die in der Gesellschaft noch unterwegs sind, die vielleicht keine Symptome zeigen, die das weitergehen. Und bei der Exponentialrechnung ist es ja auch so, dass man sehr lange nicht wahrnimmt, wie stark die Fallzahlen steigen. Ein Experte bei uns im Blatt hat mal geschrieben, es ist wie so ein See, der mit Algen zuwächst. Selbst am Tag, bevor er ganz mit den Algen bedeckt ist, hat man noch das Gefühl, es ist eigentlich nur die Hälfte bedeckt und am nächsten Tag ist das Wasser dann zugewachsen. Und so funktioniert die exponentielle Ausbreitung des Virus auch. Von daher kann man nur sagen, und werde ich das sicherlich auch nicht dann verurteilen, wenn die Regierung sich für eine Ausgangssperre entscheidet. Ich finde es gut, dass jetzt erstmal ein paar Tage ausprobiert wird und man guckt, wie die Leute reagieren. Nochmal auch mit Nachdruck eben die Ansprache von Merkel gestern Abend. Haltet euch an die Regeln. Aber ich könnte mir schon vorstellen und wäre dann auch durchaus nicht dagegen, wenn dann tatsächlich eine Ausgangssperre verhängt wird.
Weil es tatsächlich, solange sie eben nicht verhängt ist, so dieses innere Gefühl gibt, naja, ist ja nicht verboten, ich gehe nochmal raus. Und wenn man dann jemanden trifft, dann vergisst man es auch mal, dass man ja Abstand halten wollte. Speziell, wenn man Freunde trifft und so. Also es ist vielleicht tatsächlich im Moment der einzige Weg, um diese Kurve abflachen zu lassen, um die Neuinfektionen zu verhindern.
Das werden wir jetzt einfach in den nächsten Tagen sehen, ob das der einzige Weg ist oder ob die Leute jetzt vernünftig sind und mithelfen, dass es eben auch so funktioniert, indem sie einfach die Abstandsregeln beachten. Und es sind ja tatsächlich auch schon viele soziale Kontakte jetzt einfach dadurch unterbunden, dass die Leute im Homeoffice sind, dass die meisten Geschäfte geschlossen sind, dass Restaurants nur noch sehr eingeschränkt öffnen können und so weiter.
Jetzt haben Sie ein 6-jähriges Kind. Ich habe mit Freunden gesprochen, die schon etwas ältere Kinder haben und die haben gesagt, die Kinder sind sehr gewillt, sich an die Situation anzupassen. Das Ihre dazu beizutragen, also auch zum Beispiel mal Dinge zu tun, Müll rauszubringen oder so, was sie vielleicht sonst gar nicht hätten, weil sie merken, okay, es geht hier gerade um einiges und ich will auch mein Schärflein dazu beitragen.
Ja, also ich habe mit meinem Sohn auch gestern Abend zusammen die Ansprache von Angela Merkel geschaut und ich glaube, diese Stimmung, die wir Erwachsene jetzt tragen, also diese neue Ernsthaftigkeit, die plötzlich in das Leben kommt und die dann auch in der Ansprache der Kanzlerin ja überdeutlich wurde, die erfasst schon auch die Kinder. Ich habe auch das Gefühl, dass viele eigentlich sehr gut mitmachen, auch wenn Mama und Papa zu Hause dann am Rechner sitzen und versuchen, Homeoffice zu machen, dass es eigentlich ganz gut geht. Und es gibt ja auch viele tolle Hilfsmittel, viele tolle Kindersendungen auch.
Und die Schulen in Nordrhein-Westfalen schicken den Kindern durchaus auch Hausaufgaben, die dann zu tun wären, wenn der Schulserver nicht gerade überlastet ist.
Ja, gut, das kann man hier in Berlin, glaube ich, noch nicht so sagen. Das hängt in Berlin, glaube ich, im Moment sehr stark von der einzelnen Schule und vom Engagement der einzelnen Lehrer ab, wie gut das funktioniert. Das wird man einfach sehen müssen. Aber ich glaube auch, es ist auch wichtig, dass man den Kindern eine gewisse Struktur gibt, dass der Alltag auch erhalten bleibt, dass sie vielleicht dann tatsächlich auch jeden Tag ein paar Stunden was lernen.
Ja, ich denke, da haben die auch Lust drauf.
Ja, ja. Ja,
also das zeigt sich vielleicht jetzt, dass Schule das Schlimmste gar nicht ist im Leben, sondern dass, wenn man plötzlich keine mehr hat, und zwar über längere Zeit, dass dann auch was fehlt.
Ja.
Ja, Anna Sauerbrei hier zu Gast vom Tagesspiegel in Deutschlandfunk Kultur. Die Vorsorge in Sachen Coronavirus bedeutet Krisenmodus für die Wirtschaft. Da sind die großen Unternehmen betroffen, da sind die kleinen Unternehmen betroffen. Für die Selbstständigen plant die Bundesregierung, das zumindest verlautet aus Regierungskreisen, ein Hilfspaket von insgesamt bis zu 5 Milliarden Euro für Solo-Selbstständige und andere Kleinstfirmen. Das, denke ich, ist richtig, solche Zeichen jetzt zu setzen von Olaf Scholz, vom Finanzminister. Hier zu Gast in dieser Stunde Anna Sauerbrei vom Tagesspiegel. Wenn wir diese Wirtschaftsnachrichten lesen und lesen, ist mir so eines aufgefallen. Da hatte ich nämlich gedacht, es wird jetzt wirklich alles auf den Prüfstand gestellt und vieles könnte sich wirklich in dieser Krise ändern. Wie werden wir das Virus wahrnehmen, wenn wir durch die Krise durch sind? Wagen wir mal diese Frage. Könnten wir eventuell das Virus als Erneuerer wahrnehmen dann?
Natürlich ist das viel zu früh, das zu sagen. Also in manchen Bereichen, jetzt auch in meinem privaten Umfeld oder auch im Unternehmen, Tagesspiegel, beobachte ich schon, dass es eine Beschleunigung der Verbreitung digitaler Technologien ganz einfach gibt. Also auch wir halten jetzt einen Großteil von Konferenzen und Besprechungen über Video oder Gruppenchats ab. Das sind Sachen, die jetzt auch ältere Kollegen im Haus plötzlich annehmen, die vorher mit diesen ganzen neuen Techniken gefremdelt haben, auf neue Chat-Applikationen umzusteigen. Wir sehen auch, dass wir eigentlich sehr gut virtuell produzieren können, die Zeitung. Wir haben wirklich nur noch ein Kernteam im Haus und ansonsten telefonieren wir und tauschen uns über die Mittel aus. Jeder kann von zu Hause aus arbeiten. Andererseits sind wir dann natürlich als Journalisten absolut privilegiert und viele Leute, die jetzt von der Wirtschaftskrise betroffen sind, können das natürlich nicht. Auch eine, das haben wir jetzt in den Anfang der Woche hatten wir die großen Schließungen, Werkschließungen, die jetzt Ende der Woche in Kraft treten, zum Beispiel bei VW und anderen Autobauern. Natürlich kann man eine Produktionsstraße für ein Auto in keiner Weise ersetzen durch virtuelle Mittel. Die Leute werden weiterhin Autos kaufen wollen und wenn sie produziert werden sollen, müssen sie tatsächlich vor Ort produziert werden. Von daher kann ich mir vorstellen, dass es in manchen Bereichen, vielleicht auch beim E-Learning in den Schulen, jetzt einen Innovationsschub gibt, dass auch zum Beispiel Lehrer neue Dinge ausprobieren, die man dann in den Alltag später integrieren kann, wenn sich die Dinge wieder normalisiert haben. Aber ich glaube, leider gilt das für viele Zweige der Wirtschaft nicht.
Mag sein, dass das für manche Zweige wirklich schwierig sein wird, aber alle müssen dann umdenken, eben auch die Autobauer. Ich weiß nicht, zu welchem Schluss sie dann kommen werden, wie sie nach der Krise weitermachen werden. Aber vielleicht kann es ja tatsächlich auch sein, dass Lieferketten diversifiziert werden, dass die Telekommunikations-Hard- und Software zum Beispiel dann wirklich aus Europa kommt, weil man merkt, von anderen globalisierten Märkten darf man sich vielleicht nicht so sehr abhängig machen, genauso in Sachen Medikamente.
Also viele Wirtschaftsexperten vermuten das ja auch, dass die Krise jetzt dazu führen wird, dass große Unternehmen ihre Lieferketten systematisch auf den Prüfstand stellen, eben weil sie sehen, dass die On-Demand, die Sofortlieferung von bestimmten Bauteilen eben sehr, sehr krisenanfällig ist, dass es auch krisenanfällig ist, wenn man eben aus sehr weit entfernten Teilen der Welt Dinge liefert. Herr Felbermeier, der Leiter des Instituts für Weltwirtschaft, hat das auch bei uns in der Zeitung mal geschrieben, dass es schon so eine Art Mini-Revision der Globalisierung geben könnte. Andere halten dem jetzt auch entgegen, dass danach natürlich der Druck, besonders billig zu produzieren, auch erstmal wieder steigen könnte, weil wir eben jetzt große Verluste haben in den Unternehmen. Die müssen jetzt an ihre Reserven ran, auch die Großen. Wir haben auch bei der Kaufkraft einfach Einbußen, selbst wenn es jetzt ein großes Wirtschaftspaket für Kleinstunternehmen und Solo-Selbstständige gibt. Es wird sich vermutlich nicht vermeiden lassen, dass am Ende ein paar Unternehmen pleite gehen, dass Menschen ihre Arbeit verlieren. Und dann ist natürlich der Druck, billig zu produzieren, wiederum auch besonders groß. Also ich glaube, das ist noch nicht so ausgemacht, wie sich das ausgeht.
Absolut, das ist überhaupt gar nicht ausgemacht. Aber trotzdem finde ich es interessant, schon mal auf eine Zeit zu blicken nach der Krise. Vielleicht könnte es trotzdem so sein, auch wenn dann billig produziert werden muss, dass lokales Wirtschaften wieder en vogue gerät, dass man mehr so das tatsächlich im Blick behält, was in der Nähe ist, dass die Solidarität vielleicht auch untereinander so dann erhalten bleibt, wenn sie sich denn jetzt während der Krise auch bewähren sollte. Und dass vielleicht dann insgesamt dieses Umdenken, was ja von den Klimaaktivisten immer gefordert wurde, dass wir nachhaltiger leben sollen, dass wir uns vielleicht sogar vom Wachstumsziel letztendlich verabschieden sollten, um eben nicht mehr so viel CO2 auszustoßen, dass es uns danach leichter fällt.
Das kann ich mir schon vorstellen, weil das natürlich jetzt das dringt ja ganz tief in den Alltag der Menschen ein und jeder überlegt sich jetzt bei jeder kleinsten Kleinigkeit im Alltag, wie bewerkstellige ich das? Gucke ich vielleicht doch nochmal auf die ältere Dame, die neben mir wohnt und die ich bisher nicht so beachtet habe und frage mit dem Zettel unter der Tür durch, kann ich dir helfen? Leute, die jetzt auch aufs Fahrrad umsteigen, einfach weil sie nicht mehr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren wollen, was ja vernünftig ist. Vielleicht bleiben ja ein paar von diesen Gewohnheiten, die tatsächlich die Fridays for Future auch lange eingefordert haben, erhalten. Wir werden uns alle überlegen, was mit unseren Sommerurlauben ist. Die Flüge sind gecancelt, man kann nicht mehr ins Ausland reisen. Vielleicht entdeckt auch der ein oder andere Berliner noch, wie schön Brandenburg ist drumherum. Und es reicht dann völlig, mit einem Zelt an den See zu fahren, anstatt in den Flieger zu steigen und bis in die Dominikanische Republik zu fliegen.
Bundesinnenminister Horst Seehofer hat heute zum ersten Mal eine Reichsbürgergruppierung verboten. Die trägt den Namen Geeinte Deutsche Völker und Stämme. Bizarrer Name. Die Reichsbürger, das sind ja die, die den Staat nicht anerkennen und damit auch die Gesetze und die Behörden der Bundesrepublik nicht. Frau Sauerbrei, ist dieses Verbot jetzt heute ein gutes Signal, gerade in diesen Zeiten, in denen wir gerade leben?
Ja, absolut, finde ich schon. Also die deutsche Politik hat aus meiner Sicht sehr lange gebraucht, bis sie die extreme Gefahr, die durch Rechtsextreme in Deutschland verursacht wird, erkannt hat und jetzt beginnt dagegen vorzugehen. Und ich bin froh, dass diese Schritte jetzt nicht völlig zum Erliegen kommen, weil es eine Corona-Krise im Land gibt.
Vielleicht ist das ja auch gut, dass der Rechtsstaat eben sagt, in Zeiten so einer Krise ist er uneingeschränkt handlungsfähig gegen Extremisten.
Ich denke, das ist ein gutes Signal. Es gab ja heute dann auch Durchsuchungen in neuen Bundesländern, dass man trotz der Krise auch in der Lage ist, sich untereinander zu koordinieren, eben nicht nur in Krisenstäben über das Coronavirus zu sprechen, sondern solche Massendurchsuchungen auch mit der Polizei durchzuführen, die natürlich jetzt auch viele andere Aufgaben hat. Es ist ein Stück normale Politik, die weitergeht und das ist richtig so.
Kurula Geuter im Hauptstadtstudio. Hat man denn die Gefahr, die von den Reichsbürgern ausgeht, bisher unterschätzt?
Man hat sie nicht mehr ganz unterschätzt, wenn man das vielleicht so formulieren kann, seit Oktober 2016. Da wurde ja im bayerischen Georgensgmünd bei einem Einsatz ein Polizist niedergeschossen. Und seitdem hatten die Sicherheitsbehörden, die Reichsbürger, wer auch immer genau dazugehören mag, viel mehr im Blick. Es ist auch so, dass die Aktivitäten gestiegen sind, zumindest die, die den Reichsbürgern zugeordnet worden sind. Also zum Beispiel im letzten Jahr ist die Zahl der Gewalttaten auf 160 gestiegen, gegenüber vorher 130. Es gab auch vorher schon mal Ermittlungen durch den Generalbundesanwalt. Aber man muss sagen, erst seit kurzer Zeit tauchen die Reichsbürger überhaupt im Verfassungsschutzbericht auf. Und lange Zeit hat man gesagt, ach, das ist so eine heterogene Gruppe, die kann man eigentlich gar niemand zuordnen. Und inzwischen geht man davon aus, dass es etwa 19.000 Reichsbürger gibt, von denen etwa 1.000 als rechtsextremistisch und gewaltorientiert einzuschätzen sind. Was heißt, geht man davon aus, geht der Verfassungsschutz davon aus? Das ist umstritten, aber auf jeden Fall hat die Aufmerksamkeit sich massiv erhöht in den letzten Jahren.
Dieser Verein, der jetzt verboten wurde, heißt also Geeinte Deutsche Völker und Stämme. Was hat es genau mit diesem Verein auf sich?
Es ist ja schon mal kurios, dass es sich da wirklich anscheinend um eine einigermaßen feste Vereinigung handelt. Das ist bei Reichsbürgern ja durchaus nicht der Fall. Viele davon erkennen eben den Staat auch deshalb nicht an, weil sie absolute krude Einzelgänger sind, wobei ich das damit nicht verharmlosen will mit dem Wort krude. In diesem Fall ist das wohl wirklich eine Vereinigung. Man geht von einem harten Kern von 15 Leuten aus. Das sind auch die Leute, wo jetzt in 10 Bundesländern die Durchsuchung stattgefunden haben. Und Herbert Reul, der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, hat heute gesagt, so um die 120 bewegten sich um diesen Kern bundesweit herum. Das Bundesinnenministerium ordnet sie ein als antisemitisch, als rassistisch. Und das hat auch ganz konkrete Auswirkungen. Zum Beispiel werden Rechte an die Zugehörigkeit zum sogenannten Volk der Germanen, was immer das sein mag, geknüpft, zum Beispiel das Wahlrecht oder das Recht, Eigentum an Grund und Boden zu haben.
Ja, ich denke auch, dass die Gefahr der Reichsbürger unterschätzt wird, weil sie eben so skurril wirken. Diese Gruppierung zum Beispiel hatte dann eigene Stempel entwickelt, wenn ich das richtig gelesen habe, mit denen die deutsche oder die europäische Währung quasi ersetzt werden sollte. Sie haben mal versucht, hier in Berlin haben sie protestiert vor einem Rathaus in einem Bezirk und die Herausgabe des Schlüssels gefordert. Das wirkt zunächst für den Normalbürger erstmal komisch. Aber wie ja ganz richtig gesagt wurde, sie sind eben gewaltbereit und sollten deshalb zumindest von den Behörden auch sehr ernst genommen werden.
Frau Geuter auch.
Ja, wobei das, glaube ich, eben der wichtige Punkt ist. Wer ist sie? Das ist jetzt für diese Gruppierung ganz offenbar richtig. Und darauf aufbauend wird es aber umstritten. Ich hatte eben gesagt, es ist der Verfassungsschutz, der ausgeht von dieser Unterscheidung 19.000 und 1.000. 1.000 rechtsextrem und gewaltbereit. Während andere, zum Beispiel der FDP-Politiker Strasser oder die Grünen-Politikerin Irene Mihalic, sagen, das ist eine künstliche Trennung, Rechtsextremismus und Reichsbürger, und man sollte alle Reichsbürger dem zuschlagen. Irene Mihalic sagt auch, das sei eine Verzerrung in der Statistik, in der Analyse, die dadurch stattfindet, dass man das nicht tue. Während mir Stefan Thome heute noch mal gesagt hat, der Fraktionsvize der FDP, der ist ganz von diesen Zahlen des Verfassungsschutzes ausgegangen und hat eben gesagt, da muss man unterscheiden. Also das ist der Punkt, der tatsächlich auch in der innenpolitischen Bewertung noch umstritten ist. Wie weit sind das innerhalb der Reichsbürger eigene Gruppierungen, die man ganz besonders im Blick haben muss, oder wie weit kann man das insgesamt für diese Menschen als gefährlich einstufen? Strasser, ein anderer FDP-Politiker, Konstantin Kuhle, verallgemeinert das damit, dass er sagt, diese kruden Theorien, die bereiten auf jeden Fall den Boden für rechtsextremistische Aktionen. So kann man das vielleicht dann unter einen Hut bekommen.
Danke, Gudula Geuter. Vielen Dank für diese Einschätzung. Es beschäftigt uns sehr, das Coronavirus. Es ist, König, kann man sagen. Corona heißt Krone. Es hat sozusagen, die Krone setzt uns auf, oder ich weiß nicht mal, ist es ganz schwer, lustig zu sein mit Corona, weil sehr wenig daran komisch ist. Gibt es überhaupt noch andere Themen? Falls ja, wie umgehen mit anderen Themen in Corona-Zeiten? Anna Sauerbrei, Sie bringen jeden Donnerstag jetzt einen Newsletter raus zum Thema US-Präsidentschaftswahlkampf. Mhm. Jetzt wollten wir eigentlich fragen, kann man mit diesem Thema punkten, das eben ein anderes Thema ist, ist aber gar kein anderes Thema, deswegen Corona ist eben allgegenwärtig. Man kann diesen Wahlkampf auch nicht ohne Corona betrachten. Was ist denn jetzt im neuen Newsletter zu lesen?
Ja, auch für Donald Trump ist es tatsächlich so, dass ihm ein bisschen die Herrschaft entrissen wurde über die öffentliche Meinung und über den Wahlkampf. Ihm wird ja immer wieder vorgeworfen, dass seine Regierung absolutistische Züge trägt, dass er sich immer wieder selbst die Krone aufgesetzt hat, indem er versucht hat, über Dekrete zu regieren, am Kongress vorbei zu regieren, indem er auch der Justiz sehr stark reingeredet hat, unter anderem seinem Justizminister dann für Vertraute versucht hat, Vorgaben zu machen, was zum Beispiel die Länge von Haftzeiten angeht. Also immer wieder sehr harte, undemokratische, absolutistische Züge in dieser Präsidentschaft. Aber jetzt sieht es fast so aus, als würden sich seine Wiederwahlchancen eben durch dieses Virus doch sehr stark schmälern.
Mhm. Interessieren sich Ihre Leser für diesen Wahlkampf?
Man muss sagen, im Moment geht bei uns auf den Webseiten, können wir ja sehr genau verfolgen, was die Leser interessiert. Und es ist tatsächlich vor allen Dingen Corona, unsere Corona-Berichterstattung. Wir haben einen Blog oder mittlerweile sogar zwei Blogs, einen für Berlin, wo alle Dinge hier in Berlin, die ja die Menschen auch wirklich unmittelbar im Alltag betreffen, wie fahren die Bahnen, sind die Spielplätze jetzt noch geöffnet oder nicht, wo kann ich mich testen lassen, wie schlagen sich die Gesundheitsämter, all diese Fragen jeden Tag beantworten. Und da haben wir massive Zugriffe, auch viel mehr als sonst. Dasselbe gilt auch für das nationale und internationale Corona-Blog. Und da fallen tatsächlich Themen, unter anderem auch die US-Wahl, hinten runter, die sonst, glaube ich, jetzt den politischen Betrieb bestimmt hätten.
Mhm. Die Wahlen sind am 4. November, soll die Wahl dann sein, die Präsidentschaftswahl. Donald Trump hat ja die Sache erst nicht so ganz ernst genommen, wenn ich das mal so sagen kann. Aber inzwischen nimmt er es ernster. Vielleicht schafft er es ja doch noch, zum Krisenmanager der Nation zu werden.
Ich glaube, ob das jetzt nochmal glaubwürdig werden kann, halte ich für zweifelhaft. Ich glaube, wie sich diese Krise von anderen Krisen unterscheidet, vielleicht bin ich da auch zu optimistisch, ist, dass es für die Menschen im Alltag direkt überprüfbar ist, ob er lügt oder nicht. Das war bei anderen Dingen anders, in der ganzen Ukraine-Affäre. Die war sehr komplex. Das war für die Wähler, die da nicht absolut tuned in waren und jeden Tag die Berichterstattung verfolgt haben, das ganze Impeachment-Verfahren sehr schwierig nachzuvollziehen. Ob er die Wahrheit sagt oder nicht. Man musste sich sehr tief in die Dokumente, in die News einarbeiten, um das bewerten zu können. Und jetzt sehen die Leute einfach in ihren Communities, hier stimmt was nicht. Hier werden plötzlich gehen Arbeitsplätze vielleicht verloren. Die Wirtschaft auch in den USA ist ja jetzt schon angeschlagen. Wir wissen, dass gerade die wirtschaftliche Entwicklung immer, wenn sie gut läuft, ein großer Pluspunkt für den Amtsinhaber ist. Das war etwas, was Trump immer ganz oben auf seiner Liste der Argumente für seine Wiederwahl hatte. Das wird sich aber wahrscheinlich jetzt auch ändern. Wahrscheinlich schlittern auch die USA wie andere Länder auch in eine Rezession. Und all das spricht eigentlich dagegen, dass er einfach so weitermachen kann wie bisher, eben auch, weil die Menschen es wirklich in ihrem Alltag spüren und zum ersten Mal sehr deutlich spüren, sagt er die Wahrheit oder nicht.
Mhm. Einen Punkt noch in Ihrem Newsletter, da geht es um den Late-Night-Comedian Stephen Colbert, der aus der heimischen Badewanne sendet. Ist das denn komisch?
Ich finde, wenn einer weiter Witze machen darf, dann ist es nicht mehr. Und ich glaube selbst, das heißt ja nicht, dass man verharmlost. Ich glaube, das tut er nicht. Sondern es ist einfach ein Stück weit so eine Art Galgenhumor, der vielleicht auch den Leuten hilft, den Alltag zu bewältigen.
Anna Sauerbreit zu Gast in dieser Mittagsstunde. Und es fehlt uns noch was. Wir wollen Sie ja noch was Spezielles bitten.
Deutschlandfunk Kultur.
Coronavirus.
Kulturtipps.
Trotz dieser Epidemie, klar ist, unser Zusammenleben muss und wird weitergehen.
Muss und wird weitergehen. Und dazu brauchen wir auch Kultur. Was ist Ihr Kulturtipp für diese schwierige Zeit?
Also ich würde gerne ein Buch empfehlen, eine amerikanische Geschichte von den Anfängen bis in die Gegenwart. Das hat geschrieben Jill Lepore. Das ist eine amerikanische Historikerin und auch Autorin für das Magazin New Yorker. Und das ist wirklich ein ganz tolles Buch, was sehr kompakt auf über 1000 Seiten.
Kompakt, 1000 Seiten.
Die aber wirklich die gesamte amerikanische Geschichte von Columbus bis heute erzählt. Ganz toll geschrieben. Ich bin jetzt gerade erst bei der Constitution allerdings angelangt und sehe auch nicht, wie ich das in den nächsten Wochen schaffen soll, aber vielleicht haben Sie ja keine kleinen Kinder zu Hause.
Und wenn man aber kleine Kinder zu Hause hat, dann was empfehlen Sie für die Kinder?
Also es gibt eine Lern-App, die mir ein Verwandter empfohlen hat, die heißt Anton und die ist wirklich sehr, sehr schön. Das können die Kinder auch selber machen. Die ist strukturiert nach verschiedenen Klassenstufen, von der ersten Klasse oder so Vorschule bis zur achten Klasse geht das. Die können die Kinder auch gut selber machen, weil viele der Aufgaben auch vorgelesen werden, also auch Kinder, die selber noch nicht lesen können. Und man kann Punkte sammeln und diese Punkte dann gleich in der App auch für kleine Computerspiele einsetzen. Das heißt, es lohnt sich auch für die Kinder. Wenn sie einen Aufgabenblock durch haben, können sie dann ein paar Minuten spielen.
Die Empfehlungen von Anna Sauerbrei. Ich bin gespannt. Vielleicht kriegen wir Rückmeldungen, ob diese Empfehlungen dann auch angewandt wurden. Danke, dass Sie hier waren in dieser Stunde. Dankeschön.
Gerne. Danke.